Ich sage einfach mal aus ganzem Herzen, liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte mich entschuldigen dafür, dass ich heute nicht bei der Diskussion dabei sein kann. Wurde zwar angesprochen, aber ich möchte den Grund auch nochmal näher erläutern. Es gibt eine Einladung der HDP, dieser pro-kurdischen Partei. Sie hat einen Parteitag morgen, der fängt um 10 Uhr morgens an in Ankara. Und die einzige Möglichkeit, weil ich noch vorher gerade in Köln bei der Bundesdelegiertenkonferenz von DITIB war und jetzt hier bin, die einzige Möglichkeit war für mich, von Köln-Bonn zu fliegen und der Flieger ist halt um 17 Uhr, anders geht es halt nicht. Und deshalb bitte ich das zu entschuldigen, dass ich nicht in der Diskussion anwesend sein kann. Beim Thema, also ich hatte meinen Vortrag jetzt ganz speziell auch zugerichtet an der Syrienkriegsfrage, Syrienkrieg, die Türkei, die Kurden und natürlich eben die Zusammenarbeit Deutschland-Türkei, möchte ich anfangen mit Deresor. Während wir hier sitzen, ist die belagerte, vom IS belagerte Stadt Deresor in Syrien am Euphrat, wird sie angegriffen von dem IS. Und letztes Wochenende beispielsweise hat der IS dort angegriffen, hat dabei syrische Regierungssoldaten, Zivilisten, darunter viele Frauen und Kinder, massakriert und auch verschleppt. Und es wird berichtet, noch unbestätigt, aber viele Berichte laufen darauf hinaus, dass die IS-Kämpfer über erstaunlich gute Informationen hinsichtlich der Stellung der syrischen Regierungstruppen verfügt haben. Über erstaunlich gute. Und während wir hier sitzen, greift dieser IS eben diese Stellungen nicht nur in der Ressort der syrischen Regierungstruppen an, sondern auch der kurdischen Selbstverteidigungskräfte. Und der gesamte Nachschub weiterhin über die türkische Grenze zu den vom IS kontrollierten Gebieten läuft und die Türkei eben Kurden in Syrien, im Irak und in der Türkei weiterhin bombardiert. Alles das passiert jetzt im Moment noch gleichzeitig. Und die Bundeswehr, die Bundesregierung ist ja jetzt an diesem Syrienkrieg mitbeteiligt seit 8. Januar mit den 4 Aufklärungstornados, sogenannte Recke-Aufklärungstornados, also Spionage-Sachen an diesem Bombenkrieg, und Deutschland kämpft dabei an der Seite der Koalition der Willigen. Formal sind an dieser Koalition der Willigen beteiligt 40 Staaten, aus über 40 Staaten besteht diese Koalition der Willigen, aber real bombardieren in Syrien nur wenige Staaten. Real bombardieren dort die USA, Großbritannien, Frankreich, Saudi-Arabien, Katar, Emirate, Türkei und jetzt auch natürlich Deutschland. Und sie bombardieren alle ohne ein Mandat der UN, des UN-Sicherheitsrates. Aber sie bombardieren auch, anders als Russland, ohne eine Einladung der syrischen Regierung. Das ist der Unterschied zwischen denen. Und Deutschland beteiligt sich auch mit einer Fregatte, einem Kriegsschiff, und Auftankkapazitäten für die Bomber in der Luft und eben mit diesen Tornados. Und dabei geht es eben auch über die Aufklärung von zu bombardierenden Zielen. Und die Bundeswehr selbst schreibt dazu Folgendes, was ich ganz interessant finde, vor dem Hintergrund, dass die Bundesregierung und die Bundesverteidigungsministerin von der Leyen noch im Dezember auf die Kritik der Linksfraktion und vieler anderer auch, die diesen Einsatz auch abgelehnt haben, auch unter anderem mit der Kritik, dass eben nicht klar ist oder sehr wahrscheinlich ist, dass diese Daten, die über diese Aufklärungstornados gewonnen werden, dass diese Daten letztendlich auch weitergegeben werden an den NATO-Partner Türkei, der dies dann im Kampf gegen die Kurden, im Krieg gegen die Kurden benutzt, ob jetzt gegen die PKK-Stellungen im Norden Iraks oder beispielsweise die YPG, die kurdischen Selbstverteidigungskräfte im Norden Syriens, oder beispielsweise auch gegen den IS irgendwie kommen kann, also in die Hände des IS gelangen kann. Und da sagte noch die Verteidigungsministerin von der Leyen, dass das völlig ausgeschlossen ist, dass diese Daten nicht weitergegeben werden. Die Bundeswehr aber selbst schreibt dazu Folgendes, ich zitiere: Kritisch ist dabei das Informationsalter, worunter die Zeit vom Moment des Überflugs, also der Aufnahme, bis zum Vorliegen der Einsatzergebnismeldung beim jeweiligen Auftraggeber verstanden wird. Dies bedeutet, dass die im Einsatzergebnisbericht enthaltene Information so schnell wie möglich dahin gelangen muss, wo sie benötigt wird. Die NATO-Forderung von Abstellen der Triebwerke bis zum fertigen Einsatzergebnisbericht beträgt hierbei 45 Minuten. Dieser Zeitraum schließt den Ausbau des Films, den Transport und die Entwicklung ebenso ein wie die eigentliche Auswertung des Filmmaterials und die Erstellung der Meldung. Alle diese Zeiten summieren sich, weshalb die Auswertung immer unter großem Zeitdruck erfolgt. Das Problem ist eben ganz klar beschrieben, wer gelangt an diese Informationen. Und aufgrund von öffentlicher Kritik, wie ich sagte, hatte von der Leyen gesagt, dass diese Aufklärungsinformationen ausgeschlossen wird sozusagen, dass das weitergegeben wird. Aufklärungsinformationen über die Stellung der kurdischen Selbstverteidigungskräfte ist ausgeschlossen, dass das weitergegeben wird an die Türkei. Zuvor, das sagte sie auch, würden diese Informationen entsprechend bereinigt. Es gäbe ein System einer doppelten roten Karte. Rainer wird sich wahrscheinlich viel besser als ich mit den technischen Details auskennen. Aber es ist schon interessant beispielsweise, dass jetzt eine Bundeswehrsprecherin der Taz gegenüber am 8. Januar Folgendes sagte. Sie sagte, die Aufklärungsziele sollen dem Kampf gegen den IS dienen. Sie dienen natürlich auch als mögliche Ziele für weitere Operationen. Und daraufhin sagt noch ein anderer Bundessprecher, was Aufklärungswert hat, wird an alle Partner weitergegeben. Und dann weiter, das, was von Nutzen ist, wird in die Datenbank der Anti-IS-Koalition eingespeist. Es gibt keinen Grund dafür, sagt der Bundeswehrsprecher, keinen Grund dafür, dass die Türkei bestimmte Bilder nicht sehen darf. Die Türkei sei schließlich nicht nur Teil der Koalition gegen den IS, sondern eben auch NATO-Partner, so die Bundeswehr.
Das heißt, die Leyen lügt.
Auch wenn man für die Öffentlichkeit eben betont, nicht die Kurden sind hier der Feind, sondern der IS und die Gegner oder auch die Ziele sind der IS, kann man natürlich schon sich fragen oder sagen, dass die Bundesregierung hier offensichtlich eben nicht ausschließen kann, dass genau diese Informationen an andere weitergegeben werden können, beispielsweise an die Türkei in ihrem Kampf gegen die Kurden oder andere Truppen, wie zum Beispiel eben auch die syrischen Regierungstruppen, gegen die ja auch befreundete islamistische Terrormilizen der türkischen Regierung, wie die Ahrar al-Sham oder Islamische Front, Teile von denen arbeiten ja mit al-Nusra, dem Al-Qaida-Ableger in Syrien, auch zusammen. Und man muss natürlich aber auch wissen, dass zu dieser Problematik hinzukommend, zusätzlich auch die Türkei und auch Saudi-Arabien eine enge Sicherheitspartnerschaft haben. Ich hatte vor kurzem in der Jungen Welt ja dazu geschrieben, dass das eine Islamisten-NATO ist, was sie da beschlossen haben. Sie haben beschlossen, engere Verzahnung des Sicherheitsapparates Saudi-Arabien-Türkei. Sie haben beschlossen, dass es einen engeren Austausch zwischen Daten und Informationen geben soll. Und eben die Gründung eines gemeinsamen Sicherheitsrates haben sie beschlossen. Und auch vor diesem Hintergrund kann die Bundesregierung dann natürlich nicht ausschließen, dass die Daten, die von diesen Tornados erhoben werden, zur Bekämpfung von Einheiten der syrischen Regierungstruppen oder auch Einheiten der syrischen Kurden durch die Türkei und deren eben syrische Verbündete, Terrormilizen weitergegeben werden und es ihnen sozusagen in ihrem Kampf am Boden nützlich ist. Und Gleiches gilt eben auch für die syrischen Regierungstruppen durch von den Golfdiktatoren und auch der Türkei unterstützte Terrormilizen. Also beides, die Kurden, aber auch die syrischen Regierungstruppen. Und da diese in Einzelfällen selbst mit dem IS kooperierten beispielsweise, also Teile von der Islamischen Front arbeiten auch mit dem Islamischen Staat zusammen, ist auch eben dann auch keine die Datenweitergabe an den Islamischen Staat genauso wenig auszuschließen. Und neben dieser politisch höchst problematischen Situation eben, wäre all das natürlich auch ein eklatanter Völkerrechtsbruch. Aber Völkerrecht ist ja sowieso schon zu einem Steinbruch geworden in der deutschen Außenpolitik. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, jetzt in der nächsten Zeit meiner Meinung nach zu prüfen, ob von der Koalition, die von der Koalition der Willigen hier in diesem Syrienkrieg erhobenen Daten dazu dienten, beispielsweise diesen Vorstoß des IS in Deir-ez-Zor, bei dem eben nach unbestätigten Berichten auch Massaker an syrischen Regierungssoldaten stattgefunden haben sollen, ob diese Daten dafür genutzt wurden, ob das weitergeholfen hat. Und das bringt mich halt zu dem Punkt, dass man hier natürlich eben ganz klar sehen kann, nicht nur in Sachen Deir-ez-Zor, sondern auch in den Sachen Rojava, weil in den vielen kurdischen Selbstverwaltungsstrukturen, in dem Zusammenschluss Rojava ja auch hier und da immer wieder es Angriffe gibt, von, also jetzt vor kurzem, vor 3 Wochen war es vor allen Dingen Teile der Al-Nusra-Front, aber auch der Ahrar al-Sham, die ja links ironischerweise auch noch diesen Anschlag in Istanbul begangen haben sollen, die Ahrar al-Sham, nicht der IS, von denen gab es ja auch Angriffe eben auch auf Rojava. Und von denen weiß man, spätestens seit, ich glaube, Juli vergangenen Jahres, da hatte die Sendung Monitor auf ARD berichtet, schwarz auf weiß belegt, dass der Bundesnachrichtendienst bereits seit November 2014 Hinweise haben soll, dass die türkische Regierung direkt Islamische Front sowie Ahrar al-Sham bewaffnen tut. Das sagt der BND, der Bundesregierung. Und diese Gruppe ist es halt sozusagen, die diesen Anschlag begangen haben soll in Istanbul vor kurzem. Die Bundesregierung kann also nicht ausschließen, dass die Daten der deutschen Aufklärungstornados an islamistische Terrormilizen weitergegeben werden, wenn sie diese Daten eben mit ihren anderen Kooperationspartnern wie der Türkei und eben auch Saudi-Arabien teilt. Und wenn man beispielsweise hier gerade in dieser Hinsicht darüber spricht, dass die Türkei aber oder Deutschland sich nicht an diesem Krieg beteiligen soll, sondern beispielsweise über ihren Verbündeten, über den NATO-Staat Türkei versuchen sollte, über zivile Wege, über zivile Alternativen im Kampf gegen den IS vielleicht tätig zu werden, beispielsweise durch die Schließung der Grenze. Da wird man meistens belächelt, hat man vielleicht bei der Aktuellen Stunde in der letzten Sitzungswoche mitbekommen, die die Linksfraktion gemacht hat im Bundestag. Es gibt beispielsweise, hatte der Innenminister de Maizière nach den Anschlägen in Istanbul gesagt, auf die Frage, warum beispielsweise die Grenze zwischen der Türkei und Syriens nicht gesichert sei, nicht dicht gemacht worden sei, hat er schlichtweg gelogen im deutschen Fernsehen, als er meinte, ja, das ist nicht so einfach, eine 1000 Kilometer lange Grenze einfach mal so zu schließen. Das ist interessant, zumal es natürlich auch interessant ist, angesichts des Potenzials des NATO-Partners Türkei. Die Türkei ist der zweitgrößte NATO-Armee, kommt direkt nach den USA. Innerhalb der NATO hat inklusive der Polizei ein Sicherheitspersonal von über 900.000 Mann. Und es ist eben keine Grenze von 1000 Kilometern, sondern es ist ungefähr eine Grenze von 100 bis 120 Kilometer. 100 bis 120 Kilometer zwischen ungefähr Tel Abyad und Avrin, wo der IS sozusagen Gebiete kontrolliert im Norden Syriens. Der Norden Syriens wird zum größten Teil durch die Kurden kontrolliert, durch die YPG-Kräfte und andere, mit denen sie zusammenarbeiten. Und sie kontrollieren natürlich diese Grenze. Sie halten sie dicht für, ist ja klar, für irgendwelche, gegenüber irgendwelchen islamistischen Terrormilizen. Die einzige Grenze, die vom IS sozusagen auf der syrischen Seite kontrolliert wird, ist 100 bis 120 Kilometer lang. wo auch eines ihrer großen Checkpoints sozusagen ist, Jarabulus, den die JPG-Kräfte in nächster Zeit auch in Angriff nehmen wollen, heißt es, eine größere Operation planen. Aber das ist ungefähr so diese 100-120 Kilometer Grenze. Also dort wird auch gelogen sozusagen, dass sich die Balken biegen, was die tatsächlichen technischen Daten angeht. Und die Türkei, wie gesagt, macht diese Grenze nicht dicht. Und dabei weiß man, dass diese Grenze gerade offen ist. Also die Türkei kontrolliert ja auch nicht auf der türkischen Seite richtig, sondern lässt alles rein und raus. Waffen, Kämpfer, Ölgeschäfte, selbst die New York Times hat Belege gebracht letztes Jahr, dass der ganze Ölverkauf des IS über diese Grenze läuft, in den Türkei, in den Schwarzmarkt rein und von dort sozusagen weiterverkauft wird. Also da sieht man, dass weder die Türkei aus anderen Interessensgründen, aber auch Deutschland nicht tatsächlich ein Interesse hat im Kampf gegen den IS. Weil wenn sie ein Interesse haben würden, würde das Einfachste ja sein, sozusagen erstmal diesen Nachschubweg zu kappen. Und deshalb sage ich immer wieder auch, dass es wirklich verbrecherisch ist. Die Außenpolitik der Bundesregierung unter Merkel und Steinmeier ist nicht nur verheerend für die Menschen vor Ort in der Region, sie ist einfach schlichtweg verbrecherisch, weil sehr wohl sie beide wissen und der Messier auch, was Sache ist da vor Ort. In der Türkei, wir haben ja jetzt gestern gesehen, die ersten deutsch-türkischen Regierungskonsultationen haben hier begonnen, das erste Mal. Gerade angesichts, oder gerade mal sagen wir mal, in einer Zeit, wo die Situation sehr angespannt ist. Sowohl in der Türkei als auch in der gesamten Region. Und ich möchte ganz kurz mal so ein kleines Bild euch vermitteln, wie angespannt die Situation in der Türkei im Moment ist. Die einen oder anderen werden etwas mehr darüber erfahren haben, aber für diejenigen, die das nicht wissen, möchte ich nur ganz kurz mal die Situation darstellen. Wir haben eine zugespitzte Situation nach 13, 14 Jahren Regierungszeit der AKP, die sich islamisch-konservativ selbst bezeichnet. Bis in die Linke hinein gibt es eine Wiederholung dessen, dass sie islamisch-konservativ sein soll. Ich sage immer, sie ist islamistisch. Beispiele dafür sind in diesen 13, 14 Jahren, dass es beispielsweise ein Alkoholverbot gibt, also dadurch besonders, dass sie die Alkoholsteuer sehr massiv angehoben haben in den letzten Jahren. Teilweise eben auch dieses Alkoholverbot ab einer bestimmten Uhrzeit existiert. 2008 gab es das Ende der Schweinefleischproduktion in der Türkei. Es gibt eine Neubaurate von Moscheen während der AKP-Regierungszeit. Die ist halt sehr massiv. Beispielsweise ist es so, dass es eine Neubaurate gibt von 17.000 Moscheen, die neu erbaut worden sind in der Türkei. Und man muss wissen, das sind alles Moscheen, die innerhalb des Islams der Sunna dienen. Und diese sunnitischen Moscheen wurden ganz besonders in Gebieten auch eröffnet, die von Aleviten bewohnt werden. Also in alevitischen Wohnvierteln. Und Aleviten gehen ja nicht zur Moschee, sondern sie haben ihre Djem-Häuser, die Gemeindehäuser, die eben nicht gleichgestellt sind. Rund 1500 staatliche Gymnasien wurden in dieser AKP-Regierungszeit umgewandelt in Imamschulen, in Imam-Hatib-Schulen. 1500 staatliche Gymnasien, muss ich das mal vorstellen. Und man hat ungefähr jetzt ein Verhältnis, wenn man sich die Moscheen anguckt und zu den Schulen, man hat jetzt ungefähr ein Verhältnis von rund 90.000 Moscheen im Vergleich zu 53.000 Schulen. Und in diesen Schulen sind natürlich auch verschiedene andere private Schulen mit einberechnet, die auch beispielsweise sehr religiös geprägt sind. Also hinzu kommen natürlich noch andere Sachen, wie zum Beispiel diese sehr frauenfeindliche Demagogie, die auch eine sehr große Rolle spielt. Also gerade nach den Ereignissen in Köln in der Silvesternacht wird ja viel darüber gesagt, was das alles ist und so. Das Interessante ist, oder dass das halt nicht sein darf, interessant ist ja, dass man aber genau das in der Türkei seit zusehenden Auges seit Jahren zulässt. Also diese Islamisierung, nicht nur in der Außenpolitik die Unterstützung islamistischer Terrormilizen weiß und lässt, also auch die Bewaffnung, sondern auch die zunehmende Islamisierung der gesamten Gesellschaft, durch eben diese Maßnahmen, die ich erwähnt habe, aber eben auch durch gesellschaftspolitische Klimaveränderungen, beispielsweise, dass Frauen eben sich der Kinderpflege widmen sollen, dass der Sex, der Geschlechtsverkehr zwischen Vater und Tochter okay sein soll. Das hat letztens, ja, das hat einer, der hat nämlich aus der Fatwa zitiert, das war vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen war das, es war kurz vor der Rosa-Luxemburg-Konferenz der JW, da hat einer der großen Gelehrten dort, der auch für die Religionsanstalt verantwortlich ist, hat das erzählt. Hat gesagt, in dem Islam, im Islam nach der Fatwa, ist das, hat eine Sure zitiert, hat gesagt, das ist nicht verwerflich. Hinzu kommt, dass eben auch von der Regierungsseite, vom Staatspräsidenten Erdogan, diese Demagogie mitbetrieben wird, indem er sagt, man soll keine Kinder nicht abtreiben, man soll 3 Kinder mindestens, am liebsten 5 Kinder gebären. Frauen sollen sich der Familienpflege, der Kinderpflege widmen. All das führt natürlich auch zu einer gesellschaftsklimatischen Veränderung. Viele Frauen fühlen sich unter Druck gesetzt. Das nur so viel, damit man ein bisschen das Gefühl bekommt, so ist es nur noch islamisch-konservativ oder ist es doch eher Richtung Islamismus? Und hinzu kommt natürlich eben diese außenpolitische Komponente. Naja, wir haben eine Zuspitzung letztes Jahr in den Wahlen, Parlamentswahlen im Juni, hat die pro-kurdische Partei HDP den Einzug ins Parlament mit den 10% geschafft. Und das war der Fanal sozusagen, das Fanal für die Regierung Erdogans. Ich sage Regierung Erdogan, weil er ist der, der bestimmt. Das sieht man auch daran, dass Merkel zu Erdogan fährt und nicht zu Davutoğlu, dem Ministerpräsidenten, wenn sie dahin fährt, kurz vor den Wahlen. Und er hat das als Anlass genommen, sozusagen auch diesen Krieg zu entfesseln gegen die Kurden und auch gegen große Teile der Opposition, dann im Juli den Friedensprozess und auch aufzukündigen. Warum? Weil sein Weg in seine Präsidialdiktatur qua Verfassung sozusagen, also im Moment macht das ja einfach, er macht es und die westlichen Staaten, die honorieren es, sie bestätigen es, indem ja sie ihn als Ansprechpartner nehmen. Dabei ist er von der Verfassung her, der türkischen Verfassung her, kann er eigentlich gar nicht die Regierungsgeschäfte so bestimmen und nicht der Ansprechpartner sein, sondern ist nur repräsentative Rolle, müsste er einnehmen. Aber das wird halt von außen sozusagen schon bestätigt von westlichen Staaten, dass er der Mann im Haus ist. Und er hat halt diesen Friedensprozess einseitig aufgekündigt und hat angefangen eben mit militärischen Operationen. Nicht nur die Bombardierungen der PKK-Stellung im Irak oder auch der YPG-Stellungen in Syrien, sondern eben auch mit militärischem Gerät, beispielsweise jetzt im Südosten des Landes. Ich wurde vielfach gefragt, warum ist die AKP überhaupt so stark trotzdem gewählt immer? Also warum hat sie immer so hohe Zustimmungsraten? Auch bei der Wiederholungswahl im November. Das liegt vielfach auch daran, dass es eine große Landbevölkerung gibt in der Türkei, die in weiten Teilen natürlich den staatlichen Fernsehsendern auch ausgeliefert ist und in den letzten Jahren eine sehr starke Konzentration auch stattgefunden hat in der Medienlandschaft. Alles das, was die AKP-Regierung nicht mehr kontrollieren konnte, hat sie entweder zerschlagen oder einfach sich einverleibt. So haben sie es einfach gemacht. Haben sie dann halt ziemlich massiv unter Druck gesetzt, wie die Aydın-Doğan Holding. Viele kennen die Zeitungen von ihm, die Hürriyet, in Deutschland eigentlich die meistgelesene Zeitung. Und sie sind halt unter Druck gesetzt, dass sie halt sehr regierungskonform berichten. Das hat mit dazu geführt beispielsweise, dass vor einigen Jahren, als die Gezi-Protestbewegung sehr stark in der Türkei war, also Millionen Menschen auf der Straße waren, viele Menschen beispielsweise in der Schwarzmeerküste gar nicht wussten, was im Land passiert. Sie wussten es schlicht nicht. Sie wussten es nicht. Weil sie halt die türkischen Staatssender hatten und die Staatssender, deshalb ist ja die Gezi-Protestbewegung, hat ein Symbol, diese Symbolik kam nämlich dem Pinguin und dieser Pinguin kam wie folgt zustande, Als die Protestbewegung begann und Millionen wirklich auf der Straße waren, nach den ersten Niederschlagungen direkt, in den ersten paar Tagen war das ja, da hatte CNN Türk, der türkische Ableger von CNN, hat berichtet über die Pinguine auf den Galapagos-Inseln, hat Dokumentarfilme gezeigt. Tagelang gab es nur Pinguine der Galapagos-Inseln. Und CNN, aber British, also englischer CNN-Sender, hat in der Zwischenzeit live berichtet, was eigentlich da abgeht mit den Sicherheitskräften, mit der Bevölkerung, wie die Niederschlagung passiert. Und deshalb wurde der Pinguin dann zum Symbol der Gezi-Protestbewegung nach dem Motto, also was für eine Scheinwelt hier auch produziert würde. Und das war wirklich so, ich konnte mich da selber persönlich, habe ich das miterlebt, kann das bestätigen, dass viele Menschen gar nicht wussten, was im Land passiert, weil sie die ganze Zeit andere Informationsquellen hatten. Und diese, das ist mit einem Grund sozusagen, die Medienlandschaft. Der andere Grund ist aber auch, dass es selbstverständlich auch viele Maßnahmen, die AKP getroffen hat, die soziale Forderungen beinhalten. Also viele Infrastrukturmaßnahmen, überhaupt die Erschließung eben der ländlichen Gebiete. Beispielsweise hat die AKP es gemacht, das muss man ihr zugute halten, auch wenn die Kluft zwischen während der Regierungszeit der AKP zwischen Arm und Reich größer geworden ist. Also die Kluft ist größer geworden. Aber sie haben beispielsweise trotzdem überall flächendeckend in der Türkei Gesundheitszentren gebaut. Haben sie bauen lassen. Überall gibt es jetzt sozusagen, früher konnten die Menschen gar nicht Gesundheitsvorsorge treffen. Sie konnten überhaupt nicht irgendwo hin. Sie mussten in die nächstgrößte Stadt fahren, damit sie überhaupt eine Arztpraxis sehen oder ein Krankenhaus sehen. Jetzt gibt es flächendeckend überall Gesundheitspraxen. Dann der Mindestlohn ist eingeführt und mehrmals angehoben worden. Jetzt die letzte Maßnahme, die die Regierung getroffen hat, kurz nach den Wahlen, war, den Mindestlohn anzuheben. Also sie haben auch quasi soziale Reformen auch durchgeführt und dazu gehören eben diese ganzen Infrastrukturmaßnahmen. Und die Bevölkerung, zum größten Teil eben auch konservativ, die ländliche Bevölkerung, anatolisch geprägt, sie sagt, ja klar, auch trotz der Korruptionsskandale, die dann nach dem Infight der Islamisten zwischen der Gülen-Bewegung und der AKP-Bewegung, der Muslimbrüder, muss man sagen, Erdogan ist ja ein Bruder, der kommt aus der Muslimbruderschaft, nach diesem Infight, der ja tatsächlich immer noch weitergeht, hat man trotzdem gesagt, ist egal, jeder hat uns bisher belogen und betrogen, uns in seine eigene Tasche gewirtschaftet, aber er hat zumindest uns die Gesundheitszentren gebracht, jeder Haushalt hat jetzt inzwischen einen Fernseher und so weiter. Also all diese Maßnahmen wurden getroffen und deshalb werden sie auch wirklich, haben sie auch eine starke, trotzdem starke Zustimmungsrate. Aber trotzdem führt die Politik halt immer mehr zu einer Polarisierung, zu dieser Polarisierung, eben dieser Krieg, der gegen die Kurden geführt wird. Ihr kriegt ja auch die Berichte mit, was da im Südosten des Landes vor sich geht. Selbst das Auswärtige Amt hat jetzt bestätigt, dass Zehntausende Kurden auf der Flucht sind aus dem Osten des Landes. Und wenn die militärischen Operationen dort weitergehen, werden es Hunderttausende sein. Aufgrund des gesellschaftlichen Klimas gegenüber Kurden auch im Westen des Landes ist stark davon auszugehen, also wette ich, dass diese Menschen eben nicht in den Westen der Türkei fliehen können, sondern die werden nach Europa fliehen müssen, weil sie auf offener Straße gelyncht werden, Restaurants werden gestürmt, nur weil sie einen kurdischen Namen tragen, in Istanbul, in Izmir und in anderen westlichen Metropolen der Türkei. Es geht ferner auch darum, dass beispielsweise eine Polarisierung auch so stattfindet, wie das letztens haben 1128 Akademiker in der Türkei einen Aufruf unterzeichnet und für Frieden und Deeskalation. Und die türkische Regierung ist jetzt dabei, hat 28 davon von denen verhaften lassen, festnehmen lassen und die werden jetzt strafverfolgt. Viele wurden suspendiert. Und das führt auch natürlich zu einer Polarisierung innerhalb der Lehranstalten, also an den Universitäten. Die Studierenden mischen sich natürlich ein und das spitzt sich halt auch dort zu. Zu den Journalisten, zu der Presse, wie gesagt, die Konzentration nimmt zu, die Medienkonzentration zugunsten der Regierung, der AKP. Und da nebenbei aber ist halt natürlich auch eine starke Repression gegenüber allen kritischen Journalisten, kritischen Medien ist an der Tagesordnung. Der Chefredakteur der türkischen Tageszeitung Cumhuriyet, Can Dündar, ein guter Freund von mir, wurde beispielsweise jetzt heute vor 58 Tagen festgenommen, ist in Haft, weil er über Waffenlieferungen, türkische Waffenlieferungen an Syrien, an islamistische Terrormilizen in Syrien berichtet hat, unter Begleitung des türkischen Geheimdienstes. Und alle unter Terrorismusverdacht. Die Akademiker werden wegen Terrorverdacht, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verhaftet oder suspendiert, werden strafverfolgt. Journalisten werden das, andere, die einen Spruch über Twitter oder Facebook gegenüber dem Präsidenten oder der AKP ablassen, werden auch strafverfolgt, auch wegen Terrorgefahr, Terrormitgliedschaft, und all das geht weiter. Und was macht die Bundesregierung? Die Bundesregierung hält weiter fest an ihrer Nibelungentreue zu diesem Regime. Sie spricht auf der anderen Seite von Menschenrechten, von Pressefreiheit und so weiter in China oder woanders, ja. Aber die Türkei, die ein viel größeres Gefängnis für Journalisten geworden ist, da hält man einfach die Klappe. Warum macht die Bundesregierung das? Die AKP ist islamistisch, aber sie ist sehr stark neoliberal geprägt. Die letzten Jahre seit der AKP-Regierungszeit sind die Jahre, die massiv an Privatisierungen in der Türkei vorangetrieben haben. An Liberalisierungsmaßnahmen, an Deregulierungen, und von denen hat das deutsche Kapital am meisten profitiert. Die größten Kapitalexporte kommen von Deutschland in die Türkei. Und ganz zu schweigen auch zum Beispiel von der deutsch-türkischen Waffenbrüderschaft. Also die Rüstungsindustrie boomt. Es finden immer noch bis heute ungebrochen diese Partnerschaft statt. Und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das wie vor 100 Jahren geschehen ist. Ich habe das heute auch in dem Kommentar in der Jungen Welt drin. Was einst dem deutschen Kaiser war, das Osmanische Reich, ist heute der Kanzlerin Merkel, die AKP-geprägte Republik der Türkei.
Wir brauchen keine Bagdad-Bahn.
Die Bagdad-Bahn nicht, aber wenn man sich das anschaut, wie beispielsweise damals halt mit dem Völkermord an den Armeniern umgegangen ist, wurde, selbst sogar eine Beteiligung der Deutschen stattgefunden hat und heute beispielsweise gegenüber den Massakern an den Kurden geschwiegen wird, nicht nur der Kurden, also alles, was Opposition ist, alles, was anders ist, alles, was nicht die Meinung teilt. Es ist wirklich nicht nur der Kurde oder die Kurdin, sondern alles, was eine andere Meinung hat. Ob es die Aleviten sind, Frauenverbände sind, Studierende sind, die Umweltbewegung ist, alles, was eine andere Meinung hat, wird sofort unterdrückt. Und dazu schweigt die Bundesregierung sich aus. Sie schweigt nicht nur, sie bestätigt es. Sie hofiert es, sie unterstützt es. Beispielsweise trotz der angespannten Situation in der Türkei fährt Bundeskanzlerin Merkel 2 Wochen vor der Wahl in die Türkei und lässt sich mit Erdogan ablichten. Und zeigt damit natürlich, wer der Mann für den Westen ist. Und sie bezahlen jetzt die 3 Milliarden Euro, wollen sie bezahlen. Gott sei Dank gibt es noch andere Länder, die sagen, wir beteiligen uns nicht daran. Also Italien wehrt sich ja im Moment dagegen, diese 3 Milliarden zum Zwecke der Flüchtlingsabwehr der Türkei zu bezahlen. Andere Länder auch, alle natürlich aus unterschiedlichen Gründen, beispielsweise im Baltikum. Die sind ja auch dagegen, Polen ist dagegen. Aber von diesen 3 Milliarden wäre es sowieso so, das haben ja die Deutschen haben das ganz besonders mit angeführt. Wäre eh so im Ergebnis, dass Deutschland den größten Teil, rund 1 Milliarde, bezahlen müsste, weil eben andere nicht bezahlen und sie sowieso aufgrund dieses Schlüssels, des Verteilungsschlüssels ungefähr die eine 500.000 sowieso hätten zahlen müssen aufgrund des Verteilungsschlüssels. 500.000, genau. Und insofern ist das also auch eine wirklich tatkräftige Unterstützung. Die Waffenexporte gehen weiterhin in die Türkei, trotz Wissen darüber, dass Waffen an islamistische Terrormilizen in Syrien weitergereicht werden könnten. Das schließen sie nicht aus auf unsere Nachfrage, nachdem rauskam, dass die Türkei das macht. Und trotz Wissens darüber haben wir jetzt Hinweise bekommen, der Spiegel hat dann auch darüber berichtet, dass beispielsweise Scharfschützengewehre aus deutscher Produktion im Südosten des Landes gegen die Kurden benutzen. Das heißt, die Bundesregierung legt mit an auf die Kurden, indem sie weiterhin diese Waffen auch exportiert. Und man darf diese 3 Milliarden plus das, was die Merkel jetzt nochmal neu versprochen hat gestern, weitere finanzielle Unterstützung auch nicht gering schätzen, weil viele Wirtschaftsexperten in den letzten 1-2 Jahren auch immer gesagt haben, aufgrund der starken Kapitalexporte in die Türkei ist diese der Wirtschaftsboom während der Regierungszeit AKP in den vorangegangenen Jahren, vor allen Dingen baut er sich halt auf Pump auf. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Viele hatten schon gesagt, letztes Jahr, dieses Jahr, dass die Krise dort durchschlagen oder zuschlagen könnte, dass dieser Boom, diese Blase dann auch platzt. Gab es vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist diese 3 Milliarden Finanzspritze nicht zu unterstützen. Also es geht natürlich auch darum, die leeren Kassen von Erdogan und von Davutoğlu auch so oder so ein bisschen zu füllen, meiner Meinung nach, und nicht nur wegen der Flüchtlingsabwehr das zu betreiben. Und insofern, glaube ich, kann man das zusammenfassen, dass die Bundesregierung die Umwandlung, also wenn man zusammenfasst, wenn in die Türkei unter der AKP-Regierung eine so aggressive Außenpolitik fährt, beispielsweise in Syrien, aber auch in den anderen Ländern. Also Davutoğlu ist ja vor Jahren angetreten mit seinem Anspruch, eine Null-Problem-Politik mit den Nachbarstaaten zu haben. In seinem Buch Strategisch Tiefe hat er das skizziert. Wir haben im Moment die Situation, dass die Türkei mit allen Nachbarländern eigentlich Probleme hat, ganz besonders mit Iran und Syrien. Und dort auch kräftig mitmischt und mit einem Beitrag dazu geleistet hat, dass man dieses von Condoleezza Rice vor Jahren versprochene kreative Chaos im Nahen Mittleren Osten hat. Und nach innen hin diese Repression gegen alles, was fortschrittlich ist, alles, was wir als demokratisch bezeichnen würden, als links bezeichnen würden, muss man meiner Meinung nach einfach sagen, dass die Bundesregierung im Bewusstsein dessen natürlich dieses Regime, das fast schon faschistische Züge in der Innenpolitik trägt, dieses Regime eben bewusst hochzüchtet auch, unterstützt und sowohl innerhalb der NATO, aber durch die Unterstützung in den EU-Beitrittsverhandlungen der Öffnung weiterer Beitrittskapitel, nach der Niederschlagung der Gezi-Bewegung und jetzt nach dem Massaker an den Kurden nochmal neue EU-Beitrittskapitel eröffnet, trotz der Rückschritte, die es dort gibt, muss man wissen, dass es auch ein großer Handlanger natürlich auch der deutschen Großmachtpolitik in der Region ist. Und so, natürlich haben sie auch eigene imperiale Interessen. Erdogan sagt immer viel, möchte eine neo-osmanische Politik, nicht geografisch, also der wird jetzt nicht Osmanische Reich, aber geopolitisch wollen sie schon Einflussgebiete haben, Einflusssphären haben. Das haben sie zum Beispiel also irgendwie verleugnet oder sowas, sich distanziert davon. Aber sie haben auch immer wieder, die Deutschen, ihre Unterstützung sowohl für die Außenpolitik als auch für die Innenpolitik gegeben. Was müssen wir tun? Ich finde, man muss sich ganz klar machen, dass der Krieg in der Region, aber auch der Krieg in der Türkei gegen die Opposition auf jeden Fall auch nach dem Wahlausgang im November, das sieht man ja jetzt schon, aber es wird auch noch weiter zugespitzt, es wird weiter zunehmen. Und da muss man halt eine viel stärkere Solidaritätsarbeit mit den fortschrittlichen Kräften in der Türkei anstreben. Ich finde, da mangelt es gewaltig in Deutschland. Es mangelt gewaltig. Und gerade vor dem Hintergrund, dass die Kriegspolitik einer Großmacht, ambitionierte deutsche Außenpolitik zusammen mit der türkischen Außenpolitik, die immer weiter dort auch Unheil anrichtet, siehe eben Syrien, müsste man viel besser, viel enger mit der dortigen Opposition, mit der dortigen Friedensbewegung auch enger arbeiten, zusammenarbeiten. Das, finde ich, mangelt hier. Man müsste einen engeren Schulterschluss angehen. Und nicht nur eine Solidarisierung und Solidaritätsarbeit mit den Kurden bzw. mit der HDP. Das wird vielfach gemacht. Es gibt ja auch viele lokale Solidaritätskomitees. Aber das, finde ich, geht nicht weit genug. Also es geht nicht nur um den Kampf oder den Krieg gegen die Kurden, der geführt wird, sondern alles, was da fortschrittlich ist, wird einfach niedergewalzt. Und die ganze gewerkschaftliche Bewegung beispielsweise gegen die ganzen neoliberalen Maßnahmen in dem letzten Jahrzehnt, da findet überhaupt keine Kommunikation, keine Zusammenarbeit statt. Und da finde ich, wäre es an der Zeit, auch eine gemeinsame Widerstandskultur zu eruieren, zu formieren gegen diese Großmachtpolitik beider Länder. Danke.